Schlagerradio B2 Podcast. Chefsache. Macher im Gespräch mit Oliver Dunk.
Mama Lorraine, das ist Gigi Anderson, ein Schlagerstar, der nicht nur Hits für sich selbst geschrieben hat, sondern auch für Roland Kaiser, Andy Borg, Heino, Thomas Anders und viele andere. Jetzt ist er bei mir in Chefsache, Macher im Gespräch. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Gigi als Gerd Grabowski, ja. Hast du das Licht der Welt erblickt? Gigi, also wahrscheinlich Vor- und Nachname. Und wie kam das mit diesem Anderson dann zustande?
Also ich war ja damals in Berlin bei der legendären Hansa.
Ja, eine Plattenfirma.
Ja, natürlich, eine Plattenfirma. Und ich hatte schon zwei Pseudonyme verschlissen. Alexander Marco, da lief nix. Dann habe ich gedacht, ich singe Englisch. Dann hieß ich Tony Bell. Auch ein wunderschöner Name.
Hast du nicht gebellt.
Da ging gar nichts. Und dann habe ich gedacht, ich habe die Nase voll, jetzt Schluss. Und dann haben wir schon geschrieben. Dann haben wir schon Schachmatt für Roland Kaiser damals geschrieben.
Das von dir.
Ja, lieb mich ein letztes Mal auch.
Ja.
Dann haben wir Nana Moscouri, Mireille Mathieu, Dalia Lavi. Und als Autoren schon ziemlich, standen wir schon
und
ganz gut
unter
da.
Welchem Namen?
Gerd Grabowski.
Okay.
Gerd Grabowski. Und dann lag doch der ein oder andere Titel rum, wo wir der Meinung waren, das sind Riesenhits. Mama Lorraine zum Beispiel, ja. Wo du gerade gesagt hast. Oder Sommernacht in Rom oder Cheerio oder so. Und da hat mein Partner Bernd Dietrich, auch ein Macher, der natürlich für die Karriere Gigi Andersons verantwortlich ist, auch Matzereien, Silent Circle hat er gemacht. Und dann haben wir das der Plattenfirma vorgespielt, der Hansa. Und ja, und dann, achso, Moment, ich muss da sagen, ich habe den Titel Mama Lorraine dem Frank Farian geschickt.
Ne? Boney M, genau, Eruption.
Ja, ja. Und Frank Farian rief wirklich zurück und sagte, ja, das ist ein Hit. Sag ich, wunderbar, nimmt er einen auf. Nee, sagt er, nicht für Boney M, aber das ist ein Hit, wer hat das gesungen? Sag ich, ja, ich? Ja, das muss so raus. Das muss so raus, das klingt so geil, das musst du selbst machen. Oh, dann wieder zu Hansa und, ja. dann hat mich damals gesagt, also wenn ich jetzt nochmal einen Künstlernamen bekomme, bitte, es gibt in Amerika so einen Country-Sänger, B.G. Thomas.
Ah, Raindrops Keep Falling on My Head.
Genau.
Ja, wunderbar.
B.G. Thomas, also irgendwie so B.G., Gott, was weiß ich, und da sagte irgendeiner im Raum, ja wieso denn B.G., du heißt doch Gerd Grabowski, das ist, soweit ich weiß, im Englischen ein G.G.
Mhm.
Naja, das ist auch G.G. Thomas. Und dann Thomas Meisel, Gott hab ihn selig, stand da, der Produzent von Roland, ja. Und der nun alles, sehr viele Stars gemacht hat, der stand da so und ging sich so über den Bauch und sagte, also war ein riesen Abba-Fan,
ja.
Und sagte, also ich bin der Meinung, man sollte mal was mit Anderson machen.
Ja.
Der eine Autor von Abba, wie man weiß, heißt ja Björn Anderson.
Genau.
Und Gigi Anderson oder Gigi Anderson, gut. Machen wir. Und da war der Name geboren.
Na, guck mal an. Lange Geschichte.
Ja.
Und Anderson oder Anderson gesprochen? Weil im Radio, die Kollegen sagen immer alle, ich auch, Gigi Anderson.
Richtig. Ja, ja. Komischerweise, also sollte eigentlich Gigi Anderson heißen, aber irgendwie hat sich dann doch der Anderson durchgesetzt.
Okay. Und ein großer Erfolg von dir, den hören wir jetzt. Und du magst sie wahrscheinlich noch immer, die Mädchen. Gigi Anderson bei Schlagerradio B2. Ein Schlagerstar, Sänger, Komponist, Produzent, mein Gast in Chefsachemacher im Gespräch, Gigi Anderson. Du schaust auf deine Fingernägel,
ja,
schmunzelst und hast gedacht, was kommt wohl jetzt? Du hast mal ganz stinknormal Elektriker gelernt,
ja,
weil die Eltern gesagt haben, Junge, du musst was Vernünftiges tun, oder wie war das?
Ja, ja, furchtbar. Es war furchtbar. Ich habe nichts anderes bekommen damals. Mein Vater hat in einer Druckerei gearbeitet. Das hätte ich mir noch vorstellen können, so damals als Setzer. Aber das ging dann nicht und dann musste ich 3,5 Jahre Elektriker machen, was mir nie gefallen hat. Ich habe dann irgendwie, weil ich damals ein Kind bekam, also meine Freundin bekam ein Kind damals, wir waren beide 18, musste ich mich dann wirklich mal auf den Hintern setzen und habe dann wahrhaftig meine Prüfung bestanden und habe aber immer schon Musik gemacht mit 15 und so. Und dann kam ein Angebot von der Göttinger Band Blue Moons und da habe ich meinen Fäustel und mein Stemmeisen in die Ecke geschmissen und weg war ich.
Und hast auch nie mehr als Elektriker gearbeitet?
Nein.
Und wenn bei dir zu Hause irgendwas gemacht werden muss, Plus und Minus kannst du auseinanderhalten, also
nee.
Machst du das?
Ruf ich meinen Bruder an, der ist Elektriker.
Der muss das, du würdest dich selber nicht mehr rantrauen, ja?
Ach doch. Also ich könnte bestimmt heute noch so ein Einfamilienhaus könnte ich noch installieren, aber kein Bock.
Ja, kann ich gut verstehen. Sag mal, und das Musikalische, ja, kam das so über die Schule oder war deine Eltern auch musikalisch begabt?
Auch Papa, Mama sehr musikalisch.
Das heißt, die haben zu Hause gesungen?
Oder? Ja, haben beides tolle Stimmen. Papa war auch wie ich Schlagzeuger in der Band. Mama hat im Kirchenchor gesungen und ich habe dann mit 4 Jahren beim Papa in der Firma damals gesungen, du hast so wunderschöne blaue Augen, 50er-Jahre-Hit von jedem Groschen bekommen. Dann bin ich mit 6 eingeschult worden und dann haben wir ein Lied gesungen und ich habe sofort, irgendwann sagt die Lehrerin, Gerd, komm mal nach vorne. Ich sag, was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du gerade gesungen? Sag ich, wie zwischen Berg und tiefen Tal saßen 1, 2 Hasen. Ja, was hast du für die Stimme gesungen? Da habe ich, ohne dass ich es wusste, die zweite Stimme perfekt gesungen. Hat mir kein Mensch gelernt. Ich habe einfach die zweite Stimme gesungen und dann haben wir das nochmal gemacht und so. Und dann haben wir mit 13, um es ganz kurz zu machen, einen Gesangswettbewerb gewonnen mit Rollover Beethoven von den Beatles, damals mit 15 schon eine eigene Band. In der Band war ich Schlagzeuger und habe 80 Songs einstudiert. Hollies, Bee Gees, Stones, Beatles.
Rollover Beethoven war doch auch von Chuck Berry, glaube ich.
Ja, oder? Ja. Herman Hermits, also
die legendären 60er.
Ja.
Der Britpop damals.
Also das war für mich war das musikalisch die geilste Zeit.
Ja. Wirklich. War unglaublich. Ich glaube, das wird jeder so irgendwie sagen. Also frag heute Jüngere, als uns beide, die würden sagen, Mensch, 80er waren cool.
Ja, klar. Okay. Ja,
oder noch Jüngere sagen, boah, die 90er und so.
Aber ich meine, schau mal, wir haben, du bist ja noch ein junges Kerlchen, aber ich jetzt mit 70, oh Gott, das darf man gar nicht so laut sein. Also ich mit 70 habe ja nun wirklich noch den Rock'n'Roll noch so an den Ecken und Kanten erlebt. Und dann kam ja nun dieses Wahnsinnige, dann kamen plötzlich die Beatles und das war eine, das war Beatles, Stones, das war eine.
Das war deine Pubertät.
Ja, natürlich, das war eine Revolution. Mhm. Was da plötzlich los ist, die Haare plötzlich länger. Meine Oma sagt, Mensch, du siehst da aus wie, geh da mal zum Friseur, sehr furchtbar. Und wir wollten
hattest du so einen Pilzkopf auch?
Ja, natürlich, ich wollte aussehen wie Ringo Starr, logisch, natürlich. Köstliche Zeit.
Deine Oma hörte die Capri-Fischer und
Rudi
Schuhrinke und du die Beatles.
Genau, wir haben dann später, um das vielleicht abzurunden mit der Band, das glaubt mir auch kein Mensch, dass wir in dem, wie hieß denn dann, Laventiers, Michael Holm, Rainer Pietsch haben uns damals produziert. Wir sind in London rausgekommen, wir waren die Ersten, die Needles and Pins gecovert haben.
Von den Searchers.
Mhm, genau, weil wir mit 3 Stimmen, also ich fing an, I saw it today, mit der schönen Weichel, dann kam der Bernd Dietrich. So, I'm so smart. Der hatte so eine Tom Jones Stimme und Wolfgang Gers hatte so eine Rod Stewart Stimme.
Ja.
Oh, I saw it today. Ja. Und dann musst du dir vorstellen, dann bin ich auf dem Dorf bei Göttingen und dann höre ich auf Kurzwelle oder auf Dingens Radio Luxemburg mit Tony Prince damals. From Germany, the Laventiers with the needles and pins. Und da sage ich zu den Bauern, hier, das bin ich. Ja, du Pfeife. Nein, ich bin nicht, das sing ich.
Zu den Bauern. Das war The Great 208, glaube ich. Ne? Abends kam das irgendwie nach 18, 20 Uhr.
Ja, Tony Prince. Ja. Da lief unsere Nummer rauf und runter. Wir hatten Titelseite Melody Maker. Uns haben sie vom Flughafen abgeholt. Wir sind die Treppe runter. Ein Auto stand mit Standarte. Und ich kam mir vor wie John Lennon und dann im besten Hotel vor 250 Presseleuten gesungen. Und dann gehen wir nächsten Tag an Kiosk, Melody Maker kennt man da.
Musikzeitung, ja.
Titelseite. Wir Titelseite. Und dann haben wir ein Konzert gegeben in dem legendären Marquee Club.
Okay.
Eine Woche vorher war Led Zeppelin da, eine Woche nach uns kamen die Stones. Also das ist alles ganz furchtbar. Ich muss ein Buch schreiben, unbedingt.
Oh, ja,
also,
sehe ich auch. Und sag mal, eins unterscheidet dich von Roland Kaiser, was Musikunterricht angeht. Mhm. Du wurdest gelobt von deiner Musiklehrerin. Roland Kaiser hat mal gesagt, Junge, du kannst nicht singen. Gerd Grabowski, Gigi Anderson, hier in Chefsache, Macher im Gespräch. G.G. Anderson.
Oh, das hast du aber schön gesagt.
Gerd Grabowski. Sprechen dich die Leute eigentlich, die Fans, mit Gigi an oder mit Gerd? Oder?
Was, also, vornehmlich Gigi. Mhm. Und das Schöne ist, das ist ja, das sollte man ja immer so haben, so als Jugendlicher, dass die Menschen einen erkennen. Und wenn ich jetzt so durch Wien gehe, ach, der Gigi Anderson, ja, servus. Oder du gehst in Zürich über die Straße oder in Berlin, die Leute erkennen dich. Und das ist das.
Ey, kick mal der Gigi,
ja. Ja, und man sagt, ach, Gigi, Mensch, grüße dich. Gigi, können wir ein Foto machen?
Und deine Frau, was sagt die zu dir?
Gerd, oder? Hasi oder Spatzi oder Pfeife.
Aber Gigi sagt es nicht.
Nein, natürlich nicht.
Sag mal, dein Erfolg als Sänger, du musstest ja wirklich lange auch durchhalten und, und aushalten, ja. Gab es mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, also ich lasse es lieber beim Schreiben für den Roland und für andere, ich krieg's irgendwie nicht hin, oder hast du immer dran geglaubt?
Ich habe immer dran geglaubt und dazu habe ich einfach zu gerne gesungen. Und es kam hinzu, also das, wie gesagt, das sage ich jetzt nicht ich, sondern das, man hat immer gesagt, auch damals hier in Berlin, wir haben in der Badewanne gespielt, wir haben im Riverwood gespielt und die mich am Schlagzeug haben singen gehört, haben immer gesagt, Mensch, du hast so eine geile Stimme, so eine unverwechselbare Stimme. Die Engländer damals im Marquee Club, die Engländer von der Plattenfirma CBS haben gesagt, Mensch, also man merkt wirklich, also naja, man merkt wirklich, dass du aus London kommst, weil, sag ich, nee, Moment, ich komme nicht aus London. Also,
ich bin Deutscher. Wegen des Namens.
Ja, genau. Nein, ich bin Deutscher, Gerd Grabowski. Naja, gut, und das ist natürlich schön. Und wenn man dann plötzlich merkt, dass es dann auch erfolgsmäßig loszieht, dass es losgeht und du darüber hinaus natürlich, je mehr Erfolg du hast, umso mehr kann man natürlich machen. Plötzlich bist du als Produzent, nicht nur als Autor für die Weltstars wie Tony Christie, Engelbert, Audrey Lenders, Laura Branigan, Bellamy Brothers, plötzlich darf ich Tony Christie einen Weltstar produzieren?
Ja.
Und das ist ein Gefühl, mein lieber Mann.
Also, hast du mal die Bodenhaftung verloren? Gab es mal so eine Phase in den 80ern, wo du so erfolgreich warst, dass du, ich bin doch viel besser als die anderen?
Also. Niemals. Also ich wohne ja in einer Kleinstadt in Eschwege. Ich habe zu allen meinen Kumpels, ich kenne jede Kneipe in Eschwege, weil ich gerne ein Bierchen trinke, ich habe allen meinen Kumpels gesagt, wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, dass ich den Kopf ein wenig zu hoch, hau mir aufs Maul. Und das ist einfach, ich hab meine alten Kumpels von früher noch, von vor 50 Jahren, und es hat sich nichts verändert, außer dass ich halt ein bisschen Geld verdient habe.
Ja. Also Authentizität finde ich immer ganz wichtig. Ja? Es gibt ja viele auch ganz junge Künstler, die haben ein, zwei Hits und dann sind sie abgehoben. Ja,
drehen durch und dann irgendwann
sind sie auch schnell wieder unten.
Es ist ja schön, ich bin ja jetzt, Gott, überleg mal, seit 80, also 40 Jahre erfolgreich im Geschäft. Und da sind so viele von unten so an mir vorbeigegangen natürlich und dann ganz hoch an die Spitze. Und wie du gerade zu Recht gesagt hast,
wir sehen uns irgendwann wieder, wenn es wieder runtergeht.
Habe ich nicht gedacht, aber es kam dann so. Oder? Und dann sind sie wieder runter und plötzlich haben sie mit dir geredet. Ach Mensch, Gigi, könntest du nicht auch mal einen Song für mich schreiben?
Deine Hochzeit, das waren die 80er Jahre. Vermisst du das ein bisschen?
Ach nee, ich bin, also 80er Jahre, das war sehr schön. Wenn ich das Revue passieren lasse und mir vorstelle, dass ich in dieser Zeit, als ich dann Ende der 80er dann vom traditionellen, kommerziellen deutschen Schlager in den Popschlager gewandert bin mit Hallo du, SOS mein Herz ertrinkt, auf einer Wolke über den Kirchturm fliegen, hättest du Zeit für mich beim Grand Prix mal gemacht, also schon richtig modernen Schlager, wir waren unserer Zeit damals voraus und muss ich sagen, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und dann, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in die Verkaufscharts, die Top 50 damals, 13 Mal in Folge bin ich mit einer Single in die Top 50 gegangen und ich war jedes Mal, damals gab es noch Formel 1, da musste ich immer Formel 1, die deutschen Schlagersänger mussten immer um 7 Uhr morgens da sein, die großen Stars wie Michael Jackson und so weiter,
die kamen abends.
Also. Und das war eine wunderbare Zeit, aber man hat es damals, das muss ich jetzt im Nachhinein sagen, man hat es nicht so wahrgenommen.
Ja. Schön, dass du heute Zeit für mich hast.
Ja.
Hättest du heute Zeit für mich. Gigi Anderson in Chefsache. Macher im Gespräch. Gerd Grabowski, Gigi Anderson.
Das klang jetzt so dieses Gerd. Das klang jetzt so wie Promi Big Brother wieder.
Guck mal, du guckst das.
Ja, ich hab das mal geschaut.
Gerd, würdest du eigentlich zu sowas gehen?
Also ich sage mal, wenn man da einen vernünftigen Deal rausholt, ich sag mal, wenn die Summe XY bezahlen würden, dann würde ich mir schon überlegen, also wo kann man in 14 Tagen so viel Geld verdienen, würde ich das machen. Dschungelcamp könnte ich mir nicht vorstellen, weil ich kann dieses Zeug da nicht essen. Let's Dance könnte ich mir vorstellen. Aber mal gucken, was die bezahlen.
Gigi Anderson macht für Geld alles.
Nein, aber das ist so ein Mittel, wo man mich überreden kann.
Ja. Wo fängt es denn an? Ich meine, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, jeder ist irgendwann käuflich. Hm. Sagst du, bei 1000 Euro sage ich schon ja, oder geht es bei dir niedriger los?
Nee, geht höher los.
geht höher los.
Also ich sag mal, für 150 Promi Big Brother.
Bist du mit dabei?
Würde ich zumindest schon mal nachdenken.
Ja. Können die meisten wahrscheinlich nachvollziehen.
Naja, aber abzüglich der Steuer, da ist ja nichts mehr da.
Ja, ja gut, aber das ist so, den Fehler machen Mitarbeiter, mit denken an Brutto. Ja.
Also, genau. Außerdem würde ich das heute sowieso höchstwahrscheinlich machen, weil wir sind ja seit einem halben Jahr ohne Auftritte durch dieses scheiß Corona, entschuldige bitte. Und da sind ja keine Einnahmen, insofern würde das gut tun.
Okay, also wenn jemand zuhört, der dazu entscheiden hat, Gigi Anderson, Gerd Grabowski steht da und wäre, außer bei Dschungelcamp, da hätte er Probleme mit den Känguruhoden und so weiter.
Genau.
Schmeckt wahrscheinlich nicht so. Du hast Musik für Größen komponiert wie Tony Christie, haben wir schon gesagt, und Engelbert, haben sich früher mal lustig über mich gemacht, weil ich immer Engelbert gesagt habe. Ja?
Oh.
Is it a bird? Is it a plane? It's Engelbert. Und für Engelbert ist dir ein Lied eingefallen, ich glaube auf dem Klo, stimmt das?
Das stimmt, ja. Und zwar in Hamburg, in dem Hotel, war ziemlich nah gegenüber der Bar, und dann ist man natürlich mehrfach am Abend reingegangen, und in diesen tollen großen Hotels sind die Toiletten meist Marmor und hoch, und da kann man so schön singen, das hallt so schön. Und ich bin da rein und hab dann den Kleinen rausgeholt und fing dann plötzlich an. Und es hat so schön geheilt. Das war so, ach, ich sofort Hände gewaschen, zack, bumm, raus zum Engelbert.
Ja, gut, dass du die Hände gewaschen hast.
Ja, natürlich, klar, wichtig. Zu meinem Pater, der hieß witzigerweise auch, also er heißt Engelbert. Und dann sag ich, Engel, komm mal mit auf Toilette. Was soll ich denn auf Toilette? Bist du bekloppt? Nein, sag ich, ich muss dir was vorsingen, das klingt das so schön.
Das ist ja absurd.
Ja, dann ist der Engelbert mit mir da rein. Und ich muss zwar nicht pinkeln, gut, komm, egal, sing mal. Dann habe ich ihm das vorgesungen und sagte, boah, Hammer. Damals hatte man ja noch kein Handy. Also, aber wir hatten ein Diktiergerät, weil wir immer irgendwelche Ideen im Kopf hatten. Und dann haben wir das aufgenommen und haben dann 2-3 Tage später haben wir das fertig gemacht. Und Jack White angeboten, der rief im Vorfeld schon an und sagte, sag mal, ich werde jetzt demnächst den Engelbert produzieren. Hättet ihr da was? Und,
ja.
So. Und dann haben wir das gemacht.
Die größten Hits entstehen manchmal durch so einen blöden Zufall, oder?
Das ist witzig, ja, das ist ganz witzig.
Ja. Also, und wie ist das sonst? Also sitzt du zu Hause am Klavier oder?
Also es ist einfach so, ich bin mehr so ein, mir geht es da so wie damals in Beatles, in Bee Gees, so singender Komponist. Also ich kann auch keine Noten, also, aber ich kann wirklich in allen Variationen singen und kann auch singend jemandem ein Lied verkaufen. Wenn ich das dem Engelbert vorgesungen hätte, dann hätte der höchstwahrscheinlich gesagt, oh ja, ist gut. Also natürlich haben wir auch eine Gitarre ab und zu mal in der Hand gehabt früher. Du liegst im Bett und schläfst und dann wachst du auf und hast eine Melodie im Kopf. Ja, und dann kommt das Problem. Du bist müde, du willst nicht aufstehen.
Ja.
Ich weiß genau, den nächsten Tag habe ich es vergessen. Immer. Ich habe noch nie über Nacht einen Song, ich habe so viele Hits.
Du brauchst die Diktiergerät, du hast Handy am Bett.
Genau, ich habe so viele Hits verschenkt, weil ich nachts so eine geile Idee hatte und ich bin einfach nicht aufgestanden runter und hätte es irgendwie festhalten können.
Ja, Gerd Grabowski, Gigi Anderson in Chefsache, Macher im Gespräch. Komm, wir hören jetzt mal was von dir oder was von Engelbert, was dir lieber?
Engelbert.
Okay, also der große Hit von Engelbert, sag ihn selber an.
The Spanish Night is Over von Engelbert.
Bei der deutschen Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest war er 1988 mit dabei. Da war er schon eine richtig große Nummer in der Schlagerbranche. Gigi Anderson, Hättest du heute Zeit für mich, war damals dieser Titel. Wir haben ihn ja vorhin schon gehört. Dass es nicht geklappt hat, ist das irgendwas, wo du heute sagst, ach, da habe ich eine Chance verpasst oder eigentlich ein Glück?
Nee, weil ich wirklich ein Idiot bin.
Echt?
Ja.
Sagst du über dich selber?
Ja, ich ärgere mich, also wenn ich immer an diesen Grand Prix denke, ärgere ich mich, weil ich hab's vermasselt. Ich alleine hab's vermasselt.
Warum?
Ich hatte zwei Mädels dabei, die sehr gut getanzt haben, die auch sehr gut gesungen haben. Und du musst dir vorstellen, Generalprobe, Johnny Logan sollte den Preis überreichen. Dann hat Johnny Logan sich die ganzen Sachen angehört, kam zu mir in die Garderobe, sagte, ja, mit Abstand. Nummer eins, du gewinnst es mit einem Riesenabstand, das Ding. 100, ich gebe dir 100%ig heute Abend den Preis. Und ich war auch überall hoch gehandelt und so. Ja, und dann kommt die Sendung und ich singe einfach Käse. Ich singe einfach
Also schief gesungen oder was?
Ja, ich singe nie schief. Ich schwöre es dir. Also ich singe nie schief. Ich habe durch so viel Nervosität wirklich die Töne zum Teil nicht getroffen. Ich habe die gesamte Tanzchoreografie.
Teppich im Mund.
Ja, die habe ich geschmissen. Ich bin nach links, die Mädels sind nach rechts und es war alles perfekt. Generalprobe, wenn die Generalprobe ausgestrahlt worden wäre, hätten wir das Ding vielleicht gewonnen. Und so sind wir Platz 4 geworden. Und aber gut, wer weiß, für was es gut war.
Ja, auf jeden Fall Eurovision Song Contest. Ich frage mich ja immer so, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da war das eine Riesennummer. Ja. Ja? Brotherhood of Man, Teach In, genau. Aber was kam dann noch? Hier Bugsfiss und so weiter. Johnny Logan, What's Another
Kisses
Year.
For me,
genau. Ja, das war super, eine Brotherhood of Man. Und heutzutage, Eurovision Song Contest, man guckt das und dann redet man vielleicht noch eine Woche drüber und dann hat es irgendwie fast jeder vergessen. Warum ist das eigentlich so? Ist das schnelllebiger geworden, das Geschäft?
Ja, das Geschäft ist schnelllebiger geworden. Es ist ja auch kaum so, dass die Sieger, wenn früher einer das Ding gewonnen hat, dann war der in ganz Europa in den Charts Platz 1. Ich habe gerade Fernsehgarten geguckt, da war meine Freundin Nicole drin und hat sie erzählt, dass sie damals mit ein bisschen Frieden, das muss man sich mal vorstellen, in England Platz 1 vor Paul McCartney.
Ich weiß.
Wahnsinn. War, ne? Das ist doch eine Sensation. Apropos, darf ich das vielleicht noch kurz sagen? Ich mache kurz einen ganz kleinen Bogen. Apropos Beatles, ich hatte ja das verdammte wahnsinnige Glück, einen Abend und eine halbe Nacht mit George Harrison zu verbringen beim Stanglwirt. Ich habe mit ihm musiziert, wir haben gesungen und er hat gesagt, ja, du singst, geht schon so. Also du bist genau die Mischung zwischen Paul McCartney und John Lennon. Er sagte, du könntest wunderbar bei uns, hättest einsteigen können. Sag ich, ja, bitte dreh die Zeit zurück.
Und nach diesem Treffen beim Stanglwirt ist George Harrison auf sein Zimmer gegangen und hat My Sweet Lord komponiert.
Höchstwahrscheinlich ja. Nein, du musst dir vorstellen, er hat nachts,
Wahnsinn.
Nachts um 2:30, der war so begeistert von mir. Ich meine, es ist so gewesen, hat er seine Frau und seinen Sohn geweckt. Die mussten runterkommen. Er musste mir nachts um 2:30, nach sehr vielen Obstlern natürlich, musste er mir seine Familie vorstellen. Dann kam die völlig verschlichen. Ich sagte, George, bitte hör doch auf. Nein, ich will, du bist so ein toller Mensch, ich möchte das. Und ein ganz, ganz, ganz liebenswerter Mensch. Leider ist er wollte mich noch mit aufs Schiff nehmen irgendwie, hat noch eine Yacht gemietet irgendwie mit Freunden und so. Und konnte ich aber nicht, weil ich auf Tournee war. Sonst hätte ich das sehr gerne gemacht, weil leider ist er dann, ein halbes Jahr später ist er an einer schweren Krankheit verstorben, was mir unheimlich leid getan hat.
Du hast auch andere Herrschaften berühmt gemacht, die Wildecker Herzbuben zum Beispiel, das war quasi deine Begleitband und die hast du sozusagen überflüssig gemacht, du hast sie verloren, weil du ihnen einen Hit beschert hast. Da kam eines Tages dieses Herzilein an, nicht von dir komponiert, ich glaube ein Ehepaar war es gewesen.
Aus Berlin, Carola und Burkhard Lüttke.
Ja, und dann lag da dieses Lied und du hast überlegt, was mache ich damit?
Naja, ich meine, man muss halt, das ist so die Gabe, die man einfach hat, wenn man viel Erfolg gehabt hat, dass man muss ein Hitohr entwickeln. Und ich habe so ein Gassenhauer-Gen in mir drin und ich erkenne auch internationale Hits sehr gut. Diesen Titel hatten, glaube ich, alle vorliegen, von Peter Alexander über Frank Zander, über, was weiß ich, also Gottlieb Wende halt. Jeder Sänger in Deutschland hatte das Herzlein liegen und Hans Blume, hier auch aus Berlin, der damalige Geschäftsführer, schickte mir diesen Titel Herzlein und das Demo war so grauenvoll. Herzlein, du musst nicht traurig. Ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ich hörte diesen Refrain und dachte, Mensch, leck mich doch dieser Refrain, das ist ja geil. Oh, das ist ja ein Mega-Hit. Dann bin ich zu den beiden gefahren, das sind zwei exzellente Musiker, zwei sensationelle Sänger, Rock-Pop-Musik gemacht, Top 40 Band, dann komme ich mit diesem Titel, die haben mich sofort rausgeschmissen.
die Wildecker Herzbuben haben dich rausgeschmissen.
Ja, natürlich. Wolfgang und Anderson, du hast sie nicht mehr. Komm, lass uns, wir haben wieder irgendwann einen Auftritt zusammen und sag ich, Leute, hört euch das. Nein. So, dann habe ich so lange gekämpft und habe dann sogar bei einem Anwalt ein Schreiben aufgesetzt, ich, Gerd Grabowski, sage, ich mache mit Herzlein den Wolfgang und den Wilfried zu Millionären. Das Herzlein, die Single wird 1 Million verkaufen und das Album mindestens auch 1 Million. Das Album hat dann 1,6 Millionen verkauft, glaube ich.
Ja, sie haben es dann Gott sei Dank 1990 gemacht. War das.
Ja, sie haben es dann Gott sei Dank gemacht.
unfassbar. Und ich meine, wenn man die beiden sieht, ja, die beiden...
Passt ja.
Ja, aber man hätte doch nie gedacht, dass die eigentlich so Rock-Pop-Musik gemacht haben, ja, ja, oder? Das passt wie die Faust aufs Auge mit diesen Wildecker-Herzbuben und mit diesen Trachten.
Genau.
Das Fantasietracht, glaube ja, ich, oder?
Und dann musst du mal die beiden hören, wenn der Wilfried Queen singt. Da gehen die Nackenhaare hoch oder der Wolfgang Nomo Bolero
sind. Ja, so. Und der Wilfried ist ja auch ganz interessant, ist quasi über seine Frau verwandt mit, man mag es gar nicht glauben, Bruce Willis.
Richtig.
Ja.
Toll. Ne?
Ja, na, hast du doch mal kennengelernt eigentlich?
Ja, habe ich auch mal kennengelernt. Ja. Ja, ich habe es jetzt im Fernsehen mal wieder gesehen. Sag ich, Wilfried, das ist ein Bericht von dir. Guck mal, du bist mit Bruce Willis zusammen und so. Oh, schalte ich schnell ein. Aber wir haben nach wie vor einen sehr guten Draht.
Sehr gut. Lass uns Herzlein hören von den Wildecker Herzbuben, produziert von G.G. Anderson, Gerd Gabowski.
Es wird geschunkelt.
G.G. Anderson ist mein Gast, den Chefsachemacher im Gespräch, Schlagerstar, Komponist, Produzent, was habe ich vergessen? Vater. Ehemann.
Verleger. Freund.
Ja, Freund. Genau. Und du bist jetzt 70, gehst auf die 71 zu. Mm. Das ist ja, ich bin 57, man denkt ja manchmal auch über die Vergänglichkeit nach. Du hast ja so 13, 14, glaube ich, waren die Jahre, wo du gesundheitlich stark angeschlagen warst. So richtige Scheißjahre, ne?
Das waren richtige Scheißjahre. Also da habe ich wirklich, also alles, was man nicht haben muss, habe ich bekommen.
Zwei
also
Schlaganfälle?
Zwei kleine Schlaganfälle. Rücken-OP, Bauch aufgemacht, Stück vom Darm weggenommen, 20 Zentimeter. Depressionen ohne Ende, Oberschenkel-Halsbruch. Also alles, was man nicht braucht. Die Reha-Klinik in Bad Soden-Allendorf bei Eschwege, die haben immer gewunken mit, ach, die kommt wieder, weil die fanden es immer gut. Wenn ich kam, da war wenigstens was los. Ich habe da die Leute da aufgemischt. Ja.
Heute kannst du wieder drüber lachen. Ja. Was hat dich rausgeholt aus diesem Tief?
Naja, ich habe mir natürlich professionelle Hilfe geholt. Das kann ich jedem nur empfehlen. Depression ist eine ganz, ganz, ganz furchtbare Krankheit. Und da habe ich auch eine Zeit lang Antidepressiva genommen. Gott sei Dank bin ich draußen. Die Familie hat natürlich geholfen. Mhm. Und ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, so, jetzt hast du mit 60, um die 60 rum, den ganzen Mist gehabt. Jetzt ist bis 90 Schluss. Und ich muss sagen, toi, 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 mir geht's heute mit 70 besser als mit 60. Ich bin fit wie ein Turnschuh und mach Sport und hab das Essen ein bisschen umgestellt und sauf nicht mehr so viel, rauch nicht mehr so viel, alles gut.
Depression, warum?
Keine Ahnung. Frag einen erfolgreichen Menschen, warum er Depressionen hat, kann dir kein Mensch kann das sagen. Es ist einfach, es kommt. Bei meiner Mutter habe ich immer gedacht, Mensch, hab mir gedacht, stell dich doch nicht so an und geh doch raus. Und nein, es geht nicht. Die Krankheit kommt. Du möchtest dich, also ich konnte nicht mal im Schlafzimmer den Fernseher anmachen. Ich konnte nur mit dem Kopf unter die Bettdecke. Ich konnte nicht mehr raus, nicht mehr an die Luft. Wobei man soll gerade, wenn man Depressionen hat, raus an die Sonne, raus in die Sonne. Versuchen zu sagen, komm Mensch, leck mich, ich versuche. Aber es ist wirklich...
Die Bühne hat auch nicht geholfen.
Nein, gar nichts. Ja. Also ich habe wirklich Angst gehabt, auf die Bühne zu gehen und ich glaube, in der Zeit konnte ich gar nicht auftreten. Es war nicht möglich.
Das war 13, 14?
Ja, furchtbar. Ja.
Wie lange ging das?
Also die Depression habe ich mit Sicherheit ein halbes, dreiviertel Jahr gehabt, wo ich gekämpft habe. Und dann wurde es etwas besser. Dann habe ich die Tabletten langsam von 100 Milligramm runter auf 75, auf 50, 25 dann ausschleichen lassen. Heutzutage bin ich Gott sei Dank weg, also heute trinke ich vorm Auftritt ein kleines Bierchen und dann bin ich gut drauf, gehe auf die Bühne und dann gibt's Vollgas.
Ja, du bist gut drauf, das merkt man. Ja. Und was ich cool finde ist, du bist hier und deine Haare sind ergraut und du gehörst zu den Schlagerstars, ich finde das total sympathisch, die nicht färben. Gibt ja auch andere, ja. Hast du schon mal überlegt, die Haare ein bisschen in Farbe zu legen?
Du, ich hatte mein halbes Leben lang Farbe auf der Glatze. Ja, logisch. Immer so blond, braun und das, meine, jeder, der sich die Haare färbt, weiß ja, wie das wehtut. Hallo? Das brennt ja auf der Birne ohne Ende. Und ich habe es dann einfach irgendwie, weil ich hatte keinen Termin bei meiner Friseurin, die war immer belegt. Ich muss immer 100 Kilometer fahren zu meiner Friseurin. Und dann hat sie das, und dann kamen die ersten Grauen so raus, und dann gab es die ersten Leute, die gesagt haben, Mensch, aber sieht ja geil aus hier mit den grauen Strähnen und so. Ach, scheiße, ich habe so ein scheiß Grau. Nein, das Grau ist geil, lass da mal so. Und irgendwann habe ich es vergessen und habe es einfach gelassen. Und wenn wir auf Konzertreise sind. Mit
Schlagerreise.
Dem, mit dem Sascha Heiner und so, und dann sagt er immer zu den Menschen, 1500, 2000, soll er jetzt die Haare sich wieder färben? Soll er die Haare jetzt grau lassen?
Ja, na klar, weil die Leute identifizieren sich damit, ne?
Also ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe noch nie so, auch mit 70, noch nie so viel Chancen bei Mädels gehabt wie im Moment.
Mädchen. Ja. Was deine Frau wohl dazu sagt. Ich habe noch ein paar Halbsätze. Hört ja keiner zu gerade. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn?
Ach so, Rote Rosen, Sturm der Liebe kommt.
Wirklich? Ja, das ist das unglaublich. Meine größte Niederlage?
Das ist schwierig. Ja, dass ich einfach nicht gesund gelebt habe, glaube ich.
Meine Schwäche ist?
Diplomatie, glaube ich. Diplomatie gehört nicht zu meinen Stärken.
Ja, und wer dich live sehen möchte, du bist wieder auf Tour in ganz Deutschland. Wie viele Lieder hört man bei dieser Tour mit anderen Künstlern von dir?
Ach naja, ich mache schon 10 Songs, mache ich schon. Ja. Aber ich meine, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt wieder dürfen. Es ist ja alles verschoben worden auf September. Jetzt kommt September wohl auch nicht zustande. Und ich hoffe, dass im Januar, Februar, März möchte ich ja gerne mit Stefan Ross und seiner reizenden Frau Anna-Karina auf Tournee gehen, immer wieder Sonntagstournee, da weiß man auch noch nicht. Dann steht eine Weihnachtstournee aus, im Osten Deutschland, an der Ostsee rum. Also alles steht in den Sternen.
Alles steht in den Sternen, könnte ein schöner Schlager werden, oder?
Ja, schön.
Alles steht in den Sternen.
Alles steht in den Sternen.
Sie sind gerade bei der Geburt eines neuen Hits dabei. Gigi Anderson, Gerd Grabowski in Chefsachemacher im Gespräch. Danke, dass du da warst.
Gerne.
Alles Gute für dich, dass du gesund bleibst und dass du bald wieder auftreten kannst.
Ja, gerne. Bleib du auch gesund und bleib schön negativ. Ne?
Ja, genau.
Und liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
Ciao, tschüss.
Tschüss, euer Gigi.